Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zum spannenden Technikmagazin von Radio DARC, der Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Heute präsentieren wir Ihnen Sendung Nummer 581. Das Datum der Erstveröffentlichung ist Freitag, der 5. Juni 2026. Ich bin Cody Farren und werde Sie durch das Programm der folgenden Stunde führen. Wenn Sie uns auf Kurzwelle hören, heute findet ein wichtiger Versuch statt. Wir sind von unserem Sendestandort in Wooferton, England, erstmals parallel auf zwei verschiedenen Frequenzen zu hören. Das ist die gewohnte 9670 kHz und zusätzlich testweise die 7380 kHz im 41-Meter-Band. Es werden gleiche Sendeleistung und gleiche Antennen eingesetzt. Wir sind sehr gespannt, wie die Rapporte laufen. Super, kann man da nur sagen. Super Trooper, um genau zu sein. Und das kommt zum Start in diese Sendung erstmal von den großen vier aus Schweden. Und das sind natürlich ABBA. Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's
she may wish I was the News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Radio DARC macht heute Doppelfrequenztest. Neues Highlight auf der Ham Radio, Exkursion zur Insel Mainau. Aus für den SDR-Dongle RTL und jetzt bewerben für den MINT-Stern Niedersachsen. Am Mikrofon Conny Farren. Heute ist Radio DARC aus Wuferten auf zwei parallelen Frequenzen zu hören. Das ist die gewohnte 9670 kHz im 31 Meter Band und zusätzlich parallel die 7380 kHz im 41 Meter Band. Zum Einsatz kommen jeweils 125 kW Sendeleistung an zwei identische Antennen, das sind 4-4-1 Vorhänge. Damit wird ein direkter 1:1 Vergleich der Empfangsqualität möglich. Hintergrund dieses Versuchs sind die im Sommer veränderten Ausbreitungsbedingungen. In den letzten Wochen kam es vor allem im Westen und Norden Deutschlands zu Problemen mit dem Empfang, da sich die tote Zone saisonal bedingt vergrößert hat. Ein zeitweiser Wechsel der Radio DARC Hauptsendung aus Wuferten auf 6070 kHz hat entgegen der Erwartungen nicht zu einer Abhilfe geführt. Der heutige Test ist der Versuch, mit dem 41 Meter Band einen Kompromiss zu finden. Wir bitten alle Hörerinnen und Hörer, beide Frequenzen zu beobachten und uns Bericht zu erstatten, damit wir eine Entscheidung für die Zukunft treffen können. Nochmal die zusätzliche Frequenz, das ist 7380 kHz. Erreichbar ist das Radio DARC Redaktionsteam unter der E-Mail-Adresse radio@darc.de. Das bunte Programm der Ham Radio, die in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juni in Friedrichshafen stattfindet, ist um eine Attraktion reicher. Die Besucher Europas größter Amateurfunkfachmesse können die Gunst der Stunde nutzen und einen Tagesausflug auf die Insel Mainau buchen. Dieser wird angeboten am Samstag, dem 27. Juni. Es erwartet Sie eine perfekte Mischung aus entspannter Schifffahrt, kulturellen Einblicken, botanischer Pracht und kulinarischen Köstlichkeiten. Zur Teilnahme ist eine vorherige Buchung über die DARC-Webseite erforderlich. Der bei Funkamateuren sehr beliebte SDR-Dongle mit der Typenbezeichnung RTL-SDR-V4 wird nicht weiter produziert. Das haben die Entwickler für Software Defined Radio offiziell bestätigt. Einen entsprechenden Bericht darüber veröffentlichte heise.de auf seiner Webseite. Grund dafür sei das Ende der verfügbaren Bestände des verwendeten Tuner-Chips Raphael R828D, der schon seit längerer Zeit nicht mehr hergestellt wird. Betroffen sind Maker und Funkenthusiasten. Der RTL-Dongle ist bei vielen Bastlern eine beliebte und vor allem sehr preisgünstige Lösung, um SDR-Signale auf einem Rechner zu erzeugen. Der SDR-Stick konnte an eine USB-Schnittstelle am Computer angesteckt werden. Er digitalisierte die Empfangssignale der Antenne und übergab sie als Bitstrom an den Rechner. Mit passender Software ließen sich dann unterschiedlichste Funksignale empfangen, Amateurfunk, aber auch See- und Flugfunk, Wettersonden, ADS-B-Flugzeugdaten etc. etc. Das persönliche Engagement von pädagogischen Fach- und Lehrkräften ist der zentrale Faktor für gelingende MINT-Bildung. Darunter versteht man die Fächergruppe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Unter der Schirmherrschaft der niedersächsischen Kulturministerin Julia Willi Hamburg wird hervorragendes Engagement in diesem Bereich mit dem sogenannten MINT-Stern ausgezeichnet. Einzelne Fach- und Lehrkräfte im Bereich Kindertageseinrichtung sowie Grundschule können vorgeschlagen werden. Der DARC will Sie unterstützen, damit Ihre MINT-Projekte und MINT-Formate mit besonderer Strahlkraft, Kontinuität und Einfallsreichtum zu ganz besonderen Sternstunden für die kommende MINT-Generation werden. Ein MINT-Stern ist mit 3.500 Euro für Sachmittel dotiert. Die Verwendung des Preisgeldes muss im schulischen Bereich und projektgebunden erfolgen. Die Auszeichnung kann geteilt werden. Die Bewertung der Jury ordnet sich vornehmlich an folgenden Kriterien. Erstens, Motivation für MINT und Beitrag zur Nachwuchsförderung. Zweitens, Förderung bestimmter Zielgruppen. Drittens, außerschulisches Engagement. Und schließlich viertens, Nachhaltigkeit und Kontinuität des Engagements. Bewerben kann man sich für den MINT-Stern Niedersachsen im Internet. Der Bewerbungsschluss ist der 15. August 2026. Die Bekanntgabe der Preisträger ist für Ende September 2026 vorgesehen. Die Auszeichnung findet im November 2026 statt. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Der nächste Musiktitel ist ein Wunsch unseres Hörers Michael, Delta Lima 8, Sierra Delta Juliet. Er schreibt uns wie folgt. Macht bitte weiter so. Radio DARC ist mittlerweile ein fester Teil meines Sonntagmorgens nach dem Joggen. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, Magic Man von der Gruppe Heart für mich zu spielen. Nun, Michael, das machen wir gerne. Dein Wunsch sei uns Befehl. Und vielleicht geht mit diesem Titel deine nächste Joggingrunde noch etwas besser und schneller.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Sechs Jahrzehnte lang Bastlertradition. Schubladen voller Bauteile, Regale voller Geräte, kompetente Fachberater für Halbleiter an der Theke, ein Jahrbuch von bis zu 600 Seiten, Schaltpläne aus dem eigenen Labor. Das alles gab es in der Bayerstraße Nummer 25 in München, gleich gegenüber dem Hauptbahnhof. Eine Pflichtadresse für jeden Ingenieur, jeden Elektronikfan und jeden Funkamateur. Die Rede ist von Radio RIM. Hier kauften Studenten der TU München ein, hier reisten Bastler aus ganz Süddeutschland an. Der Katalog galt als das heimliche Lehrbuch der deutschen Elektronikbranche. Doch im Jahr 1991 verschwand die Münchner Radioindustrie GmbH, später firmierend unter Radio RIM, für immer. Sie ging in die Insolvenz. Konkurrent Konrad Elektronik aus Hirschau übernahm die Konkursmasse, schloss das Stammhaus und ließ 64 Jahrgänge Schaltpläne vernichten. Wie konnte ein Elektronikhaus, das einst Generationen von Ingenieuren ausbildete, so einfach untergehen? Welche Rolle spielte die Bayerische Vereinsbank, der langjährige Vermieter? Und warum lebt der Name RIM heute auf einigen Konrad-Verpackungen weiter? Dieser Frage gehen wir heute einmal in einem etwas wehmütigen Rückblick auf diejenigen Zeiten zurück, in denen man in München noch Elektronik wie in einem Supermarkt einkaufen konnte. Ein Beitrag aus Frankies Nostalgie-TV.
Die Geschichte beginnt im Juni 1922. Zwei Techniker aus Starnberg gründen in München eine kleine Firma. Die Namen der beiden Männer sind bis heute nicht bekannt. Ein Jahr später taucht im Adressbuch der Stadt München ein nüchterner Eintrag auf. EZK GmbH, Fabrikation und Vertrieb von Erfindungen. Sitz Löwengrube 8. Was die EZK GmbH verkaufte, ist heute kaum noch zu rekonstruieren. Belegt ist ein einziges Produkt. Es trug den Namen EZK-Schalter. Schon zwei Jahre später firmiert die kleine Gesellschaft anders. Sie heißt nun Radiola Industrie GmbH und sitzt in der Arnulfstraße 16. Und hier geschieht etwas, das die nächsten 6 Jahrzehnte prägen wird. Die Firma druckt erste Kataloge. Doch es sind keine Preislisten für Fertiggeräte. Es sind Baupläne zum Selbstbau von Radioempfängern, ergänzt um Preislisten für die benötigten Bauteile. Am 21. Juni 1924 erfolgt die nächste Umfirmierung. Aus der Radiola-Industrie wird die Radioindustrie GmbH München. Im Frühjahr 1925 übernimmt dann ein gelernter Bankkaufmann das Ruder. Sein Name? Eugen Letzkus. Mit ihm beginnt die eigentliche Geschichte des Hauses, das wenige Jahre später nur noch unter 3 Buchstaben bekannt sein wird. RIN. Im selben Jahr erscheint zum ersten Mal ein Heft, das in den kommenden Jahrzehnten zum heimlichen Lehrbuch der deutschen Elektroniker werden soll. Es heißt RIM-Jahrbuch, Jahrgang 1925. 2 Jahre später eröffnet die Firma ihre erste richtige Filiale. Sie liegt im Tal 54 im Gasthof Sterneckerbräu. Im November 1928 zieht die Radioindustrie GmbH in ein Gebäude, das bis heute mit dem Namen RIM verbunden ist. Es ist das Haus der Bayerischen Vereinsbank in der Bayerstraße 25, direkt gegenüber dem Münchner Hauptbahnhof. Hier richtet Letzkus die neue Zentrale ein. Die alten Adressen werden zu Filialen. Die Expansion geht weiter. 1931 eröffnet die Radioindustrie eine Niederlassung in Augsburg. Doch dieser Schritt führt zu einem jahrelangen Konflikt. Die ortsansässigen Radiogeschäfte fühlen sich übergangen. Sie werfen der Firma vor, der Name Radioindustrie sei kundentäuschend. Er suggeriere Fabrikpreise, obwohl das Münchner Haus gar keinen Fabrikscharakter habe. Es folgt ein regelrechter Handelskrieg um den Firmennamen. Eugen Letzkus wird mehrfach in die Wirtschaftskammer zitiert. Er bittet wiederholt um Aufschub, weil er eine Verunsicherung seiner Kunden befürchtet. Am 28. Mai 1937 ist der Streit dann beendet. Notariell wird der Firmenname geändert. Aus der Radioindustrie wird Radio RIM. Im Jahr 1929 listet ein Protokoll der Münchner Industrie- und Handelskammer den Personalstand auf. Ein Geschäftsführer, 43 technische und kaufmännische Angestellte. Dazu 12 Handelsvertreter im Außendienst. Eine respektable mittelständische Firma, die längst nicht mehr nur Bauteile verkauft, sondern eigene Geräte entwickelt. Doch dann kam der Krieg. Die Kriegsjahre treffen Radio RIM hart. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1944 zerstört ein Luftangriff die Augsburger Niederlassung in der Karolinenstraße vollständig. Der Betrieb wird nie wieder aufgenommen. Er wird 1948 offiziell abgemeldet. Wenige Monate später folgt der große Schlag. Beim Bombenangriff Anfang 1945 wird auch das Stammhaus in der Bayerstraße 25 schwer getroffen und zerstört. Das Außenlager im oberbayerischen Eltling teilt das Schicksal. Der Warenbestand der Firma ist zum Großteil vernichtet. Letzkus weicht aus. Die Verwaltung bezieht Räume in der äußeren Prinzregentstraße 7. Provisorische Verkaufslokale entstehen in der inneren Wiener Straße 40 und in der Dachauer Straße 23. Ende 1948 öffnet das alte Stammhaus in der Bayerstraße wieder. Bayerische Vereinsbank und Radio RIM beziehen erneut den ebenerdigen Bau gegenüber dem Hauptbahnhof. 1949 erscheint das erste Nachkriegsheft. Es ist dünn, kaum mehr als ein Katalog. Es enthält nur Bauteile, keine Chassis, keine Gehäuse, doch im Jahr darauf ändert sich das Bild. Das Basteljahrbuch 1950 bietet wieder vollständige Radiochassis zum Selbstbau. Dazu ein Koffergerät und etwas, das die Bastlerwelt elektrisiert, ein Tonbandgerät. Allerdings darf RIM es nicht Magnetophon nennen, weil Telefunken den Begriff schützen ließ. Heißt fortan Bandtongerät. 1951 kommt der erste Leistungsverstärker mit 15 Watt ins Programm. 1952 wirbt die Firma mit dem stolzen Slogan seit 1924 im Dienste des Radiohörers und Basters. Ein Jahr später bietet RIM gleich 2 UKW-Radiobausitze an. und 1954 erscheint der erste Bausatz zum Selbstbau eines Fernsehempfängers in Deutschland. Radio Rim ist zurück, größer als jemals zuvor. 1956 fasst die Bayerische Vereinsbank einen Beschluss, der Radio Rim zur eigentlichen Großhandlung machen wird. Sie reißt das ebenerdige Gebäude in der Bayerstraße ab und errichtet einen sechsgeschossigen Neubau. Radio Rim bezieht in dem Haus eine Adresse, wie sie kein anderer Elektronikladen in Deutschland besitzt. Das Erdgeschoss beherbergt Elektro-Großhandel und Schallplattenabteilung. Den gesamten ersten Stock belegt die HiFi-Abteilung. Im fünften Stock liegt die Kantine, im sechsten das hauseigene Labor. Die Firma expandiert in weitere Städte. 1960 entsteht eine Filiale in Stuttgart, Marktstraße 11. In München kommen Niederlassungen in der Theatinerstraße und am Stachus hinzu. 1973 eröffnet Rim einen Laden in Schwabing im legendären Barbarella Village in der Feilitzstraße. 1958 tritt ein Mann in die Firma ein, der das nächste Vierteljahrhundert bringen wird. Sein Name Siegfried Wirsum. Diplom-Volkswirt von Beruf, Hobby-Elektroniker aus Leidenschaft. Wirsum beginnt als Einkäufer, doch durch den Kontakt zu Siemens, Valvo und Telefunken wird sein Hobby zum Beruf. Wenig später leitet er das hauseigene Labor. Bis 1988 ist Siegfried Wirsum für die RIM-Jahrbücher verantwortlich. Die Schaltpläne in den Heften wurden über Jahrzehnte ohne Namensnennung gedruckt. Die Bastler nannten den unbekannten Konstrukteur dahinter nur den Bastelonkel. 1968 wird zum ersten Mal verraten, wer dieser Bastelonkel eigentlich ist. In diesen Jahren entstehen die Gerätelegenden, die heute noch bei Sammlern gehandelt werden. Da ist zum Beispiel der Organist, ein Monomischverstärker für Beschallungszwecke. Da ist die Mono-Endstufe Gigant, die ab 1960 angeboten wird und bei Musikern bis weit in die 70er Jahre gefragt bleibt. Was niemand ahnte, gerade dieses Gerät, das schon 1973 als veraltet gilt, wird in der Musikszene zum Renner. Die Kombination aus hoher Leistung und gutem Klang spricht sich herum. Der Gigant ist einfach nicht zuzukriegen. Da ist der Rimavox, ein Tonbandgerät zum Selbstbau, das ab 1956 in einer verbesserten Version als Rimavox 55 verkauft wird. Da ist die Fernsteuerung Boss mit dem dazugehörigen Empfänger Miniking. Im Jahr 1957 kostet der Sender als Fertiggerät 249 D-Mark, der Empfänger 126 D-Mark. Wer den Bausatz nimmt, spart deutlich. Für Modellbauer und Funkamateure ist das Boss Miniking-System eine kleine Sensation. Es sind die Jahre, in denen das Haus zur Pflichtadresse wird. Das RIM-Jahrbuch erreicht in den 70er und 80er Jahren einen Umfang, der seinesgleichen sucht. Bis zu 600 Seiten stark, manche Jahrgänge sogar über 1000 Seiten. Es ist kein gewöhnlicher Versandhauskatalog. Im Geleitwort zum Jahrbuch 1989 formuliert die Firma ihren Anspruch selbst. Das Heft solle auf solide, fachkompetente Art den Lesern zeitgemäße Elektronik vermitteln. Mit jedem Bausatz werden die kompletten Schaltpläne aus dem RIM-eigenen Labor abgedruckt. Wer in den 70er Jahren Ingenieur werden will, lernt aus diesen Heften. Für Generationen ist das Jahrbuch Pflichtlektüre. Und dann gibt's da noch die Theke. Wer die Bayerstraße 25 betritt, steht zunächst vor einer Warenausgabe mit ein oder zwei Fachberatern. Im Rücken haben sie eine größere Anzahl an Schränken mit tausenden verschiedenen Bauteilen. Widerstände, Transistoren, Kondensatoren. Wer ein Bauteil sucht, sagt es. Der Fachberater zieht eine Schublade und legt es vor. D-A-R-C Radio, your favorite station. Straight in the sunshine.
Sie hören Radio DARC. Elektronikbastlern wird es heute noch ganz feucht in den Augen, wenn sie mit Wehmut auf einen großen Namen zurückblicken. Das war die legendäre Firma Radio Rim in München. Weit über die bayerische Landeshauptstadt hinaus war sie bekannt. Man konnte dort jahrzehntelang alles finden, was das Bastlerherz höher schlagen ließ. Und Radio Rim hat eine ganz eigene Dynamik weit über das eigene Geschäft hinaus entfacht.
Rund um die Bayerstraße entsteht in jenen Jahren ein ganzes Viertel der Elektronik. Bis in die späten 90er Jahre ist die benachbarte Schillerstraße in München als Elektronikstraße bekannt. Hier kauft wer sein Studium an der TU München mit eigenen Versuchen begleitet. Hier kauft wer aus Niederbayern oder Schwaben anreist, weil es daheim nichts Vergleichbares gibt. Wer von Ihnen war selbst einmal in der Bayerstraße 25 und hat dort eingekauft? Doch genau in diesen goldenen Jahren beginnt im Verborgenen ein Wandel, der das Geschäftsmodell der Firma in Frage stellt. Die goldenen Jahre dauern an, das Haus floriert, das Jahrbuch erscheint, die Theke ist umlagert. Doch unter der Oberfläche wirkt eine technische Entwicklung, die niemand so richtig als Bedrohung wahrnimmt. Es ist die fortschreitende Integration der Elektronik. Ab Mitte der 60er Jahre kommt der Transistor in die breite Anwendung. Aus mehreren Bauteilen werden ganze Schaltungen, die auf einem einzigen Stück Silizium Platz finden. Wenig später folgt der integrierte Schaltkreis. Auf einem Chip sitzen plötzlich Dutzende Funktionen. Der Bastler kann nicht mehr nachvollziehen, was in diesem schwarzen Gehäuse vor sich geht. Zur selben Zeit erweitern Grundig, Telefunken, Nordmende und Philips ihre Programme. Sie bieten Fertiggeräte in jeder Preisklasse an. Wer ein Kofferradio braucht, muss es nicht mehr zusammenlöten. Er kauft es ganz einfach im Kaufhaus. Hinzu kommt ein weiterer Faktor. Aus Fernost beginnen Billiggeräte den deutschen Markt zu fluten. Japanische Hersteller liefern bereits in den 70er Jahren komplette Tonbandgeräte und Stereoanlagen zu Preisen, die der Selbstbau nicht unterbieten kann. Später kommen Geräte aus Taiwan und Südkorea dazu. Das Ex- und Top-Prinzip zu niedrigsten Preisen wird zur neuen Normalität. Radio Rim reagiert. Das Jahrbuch wird dicker, das Sortiment professioneller. Die Firma richtet sich nicht mehr an Anfänger, sondern an semi-professionelle Anwender. Diskothekenbetreiber, Alleinunterhalter, Musikergruppen oder Werkstätten. Die Werbung wird mehrsprachig. Das Programm wird international. 1977 erscheint die Übersicht erstmals in Deutsch, Englisch und Französisch. Doch zwischen den Zeilen zeigt sich eine andere Bewegung. Die Stammkundschaft, die Bastler der ersten Generation, wird älter. Die jüngere Generation kauft fertig. Im Jahr 1985 beginnen die finanziellen Probleme. Sie zeigen sich zunächst nur in den internen Bilanzen. Nach außen wirkt Radio Rim unverändert. Die Theke ist besetzt, das Jahrbuch erscheint, der Versand läuft. Doch im Hintergrund spitzt sich die Lage zu. 1986 und 87 erfolgt ein Wechsel im Management. Nach Angaben des Münchner Wirtschaftsarchivs und Berichten ehemaliger Mitarbeiter war er ein Bekannter der Familie Letzkus, der aufgrund dieses Naheverhältnisses in die Firmenspitze berufen wurde. Mit Bühler beginnt eine interne Umstrukturierung. Sie geht einher mit einer großzügigen Lohnerhöhung für die Geschäftsleitung. Gleichzeitig fließt viel Geld in die Entwicklung neuer Bausätze. Diese werden in überteuerten Kleinserien gefertigt. Der Verkaufserfolg bleibt mäßig. Es ist die Konstellation, die kleine Traditionsunternehmen häufig in den Abgrund führt. Steigende Fixkosten, sinkende Margen, fehlgeleitete Investitionen. Im Katalog von 1987 ist ein Gottfried Döbel noch Prokurist und Elektronikverkaufsleiter. Zwei Jahre später, im Katalog 89, wird er als Geschäftsführer geführt. Die Geschäftsleitung wechselt mehrfach. Ein Zeichen, das in der Branche bemerkt wird. Dann kommt der entscheidende Bruch. Im Jahr 87 oder 88 fasst die Bayerische Vereinsbank einen Beschluss, der Radio Rim die Existenz kosten wird. Die Bank will das Gebäude in der Bayerstraße 25 verkaufen. Sie bietet es Eugen Letzkus selbst an. Der Preis? 1 Million D-Mark. Es wäre die Chance gewesen, das Stammhaus zu retten. Doch Letzkus benötigt für den Kauf eine Bankgarantie. Diese Bankgarantie verweigert ihm ausgerechnet die Bayerische Vereinsbank, sein langjähriger Vermieter. Die genauen Gründe dafür sind nicht öffentlich dokumentiert. Was niemand ahnte, mit dieser einen Entscheidung ist das Schicksal der Firma besiegelt. Radio Rim muss raus aus der Bayerstraße 25. Ende 1988 erfolgt der Umzug. Die neue Adresse liegt in der Adolf-Kolping-Straße 10. Sie ist nur wenige Gehminuten vom alten Standort entfernt. Doch sie liegt abseits, schwer zu finden, ohne Laufkundschaft. Die alte Telefonnummer wird geändert. Ein Detail, das damals kaum jemand bemerkte, auch das Labor verbleibt nicht mehr am alten Standort. Die Verwaltung wandert in die Hermann-Linkstraße 13. Für die Bastler der alten Generation ist das ein Schock. Wer jahrzehntelang gegenüber dem Hauptbahnhof eingekauft hat, findet den neuen Laden nicht mehr ohne Stadtplan. Wer aus Augsburg, Regensburg oder Ingolstadt anreist, kommt nicht mehr mit dem Zug einfach um die Ecke. Er muss suchen. Die Umsätze brechen ein, die Stammkundschaft bleibt aus und im Lager wartet ein Bausatzprogramm, das niemand mehr bestellen will. 1989 erscheint das letzte vollständige Rimm-Elektronikjahrbuch. Es ist das Ende einer Tradition, die im Jahr 1925 begonnen hat. 64 Jahrgänge des Hefts, das für Generationen von Bastlern und Ingenieuren Pflichtlektüre war. Ab dem Jahr 1990 gibt es kein Jahrbuch mehr. An seine Stelle treten dünne Produktgruppenhefte. Sie sind nach Sortiment geordnet und enthalten nur noch Fertigprodukte. Der Grund dafür, das hauseigene Labor, existiert nicht mehr. Die Entwicklung ist aufgelöst. Es gibt nichts mehr zu beschreiben, was im Haus selbst entstanden wäre. Die Halbleiterpreisliste vom Januar 1990 hat den Charakter eines Abverkaufs. Restbestände werden gelistet. Es sind die letzten Lebenszeichen der Firma. Im selben Jahr 1990 wird der Ladenverkauf endgültig eingestellt. Radio Rimm versucht als reiner Versandhandel zu überleben. Doch die Stammkundschaft, die einst vor der Theke in der Bayerstraße stand, bestellt nicht in der Adolf-Kolbig-Straße. Sie bestellt bei der Konkurrenz. Die finanziellen Probleme, die seit 1985 bestanden, lassen sich nicht mehr eindämmen. Im Laufe des Jahres 1991 gleitet Rimm Elektronik in die Insolvenz. Die Alt-RWD Radioindustrie GmbH München, gegründet vor 69 Jahren, gibt ihre Geschäftstätigkeit auf. Die Konkursmasse wird verwertet. Pläne, Layouts, Druckvorlagen, Lager, alles, was 6,5 Jahrzehnte Bastler-Tradition hinterlassen haben, muss zu Geld gemacht werden. Und in diesem Moment tritt ein Käufer auf, dessen Name auf jeder Bauteilverpackung in Deutschland zu finden ist. Der Käufer kommt aus der Oberpfalz, besser gesagt aus Hirschau. Konrad ist zu diesem Zeitpunkt längst kein kleiner Versender mehr. Seit Anfang der 80er Jahre wächst die Firma rasant. Das Sortiment umfasst alles, was mit Elektronik zu tun hat. Bauteile, Werkzeuge, HiFi-Geräte, Modellbau, Werkstattbedarf. Konrad ist der erste deutsche Elektronikversender, der konsequent auf Massenmarkt setzt. Ein Jahr vor der Rimm-Übernahme im Juli 1990 kauft Konrad bereits den norddeutschen Wettbewerber Völkner Elektronik aus Braunschweig vom Kaufhof-Konzern. Die Strategie ist klar. Konrad konsolidiert den deutschen Elektronikversandhandel. 1991 folgt der zweite große Schlag. Konrad Elektronik übernimmt die Konkursmasse von Radio Rimm. Mit der Übernahme erwirbt das Unternehmen aus Hirschau das gesamte verbliebene Rimm-Sortiment. Die Lagerbestände, die Bausatz- und Baumappenbestände sowie die Rechte am Markennamen. Was Konrad nicht übernimmt, ist die Tradition. Das verwinkelte Stammhaus am Hauptbahnhof, das über mehrere Etagen verteilte Münchner Erlebnisgeschäft, wird geschlossen. Die Theke wird abgebaut. Die Schubladen mit den tausenden Bauteilen wandern auf den Markt. Die Verwertung der Restbestände erfolgt über eine eigens dafür gegründete Verwertungsfirma. Über diese Firma werden Geräte, Bausätze, Bauteile und Lagerware abverkauft. Ehemalige Rimm-Mitarbeiter sprechen rückblickend nicht von einem Verkauf, sondern eher von einer Verschleuderung. Doch das ist nicht das Bitterste an dieser Übernahme. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat im Jahr 2010 bei Konrad in Hirschau angefragt, was aus den technischen Unterlagen geworden ist. Die Antwort fiel knapp aus. Sämtliche Pläne, Layouts und Druckvorlagen seien vernichtet worden. 64 Jahre Schaltpläne aus dem Rimm-Labor. 64 Jahrgänge eines Jahrbuchs, das für Generationen von Ingenieuren Pflichtlektüre war. Alles weg. Einfach vernichtet. Was bleibt, sind die alten Jahrbücher in den Regalen privater Sammler. Sie tauchen heute auf eBay auf, bei Auktionen und auf Flohmärkten. Eine kleine Gruppe von Liebhabern hat Bauanleitungen und Schaltpläne auf privaten Internetseiten archiviert. Die Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens in Düsseldorf führt eine eigene RIM-Datenbank. Was die Firma selbst nicht für aufbewahrenswert hielt, retten heute Privatpersonen.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Glasfaseranschluss ist das Optimale für Internet. Man hat hohe Datenraten, muss sich nicht wie bei Kabelanschluss die Downloadrate mit den Nachbarn teilen und hat nicht wie bei DSL Funkstörungen. Allerdings war man bislang auf alternative Netzanbieter angewiesen, entweder lokale Netzanbieter oder zum Beispiel Vodafone. Die Telekom selber hatte es bisher nicht nötig, Glasfaser zu verlegen. Sie hat auf die bereits verlegten Kupferanschlussleitungen gesetzt und diese halt mit VDSL immer höher belastet. Das funktioniert auch durchaus bis zu 100 Megabit pro Sekunde und wenn es sein muss, sogar noch ein kleines bisschen höher. Hat aber natürlich den Nachteil, dass es funktechnisch Probleme macht. Einerseits strahlen diese Leitungen durchaus schon etwas ab. Das ist ja nur verdrillter Kupferdraht und keine Koaxleitung. Das Ganze verursacht also Funkstörungen. Andererseits steigt es selber auch schon mal aus, wenn man auf Kurzwelle sendet, weil das gleichzeitig auch die Arbeitsfrequenzen von VDSL sind. Doch bietet die Telekom auch selber Glasfasertarife an. Die sind nicht einmal teurer. Die einfachste Geschwindigkeit hat bereits 150 Megabit pro Sekunde im Downstream und 75 Megabit pro Sekunde im Upstream. Der Upstream ist also nur halb so schnell wie der Downstream, während es bei VDSL und anderen DSL-Lösungen meistens nur ein Zehntel oder ein Fünftel ist. Das ist für alle angenehm, die nicht bloß saugen wollen, sondern selber Daten anzubieten haben. Das war bisher immer eine ziemlich zähe Angelegenheit. Es wird auch keine Anschlussgebühr verlangt, man kann einfach umsteigen. Es gibt natürlich ein kleines Problem, das ist dasselbe Problem, was es die ganze Zeit schon gab. Wenn im eigenen Gebiet bloß Kupferleitungen verlegt sind und keine Glasfaser, dann kriegt man auch diesen Tarif nicht. Das kann man unter der Adresse www.telekom.de/netz/glasfasernetz überprüfen. Meistens weiß man es aber schon, denn sonst hätte man bereits ein Glasfaserangebot bekommen. Man kann sich dort auch registrieren lassen, was dann angeblich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass vielleicht doch Glasfaser verlegt wird. Das wird aber halt stadtteilweise gemacht. In einem Neubaugebiet sind deswegen die Chancen größer, weil da ohnehin Kabel verlegt werden müssen, als in einem bereits bestehenden Gebiet. Wenn man es kriegt, ist es aber sehr interessant, einerseits eben wegen der Geschichte mit den Funkstörungen, was für Funkamateure natürlich sehr wichtig ist, andererseits wegen dem Geschwindigkeitsvorteil und man kann dann übrigens bis zu 2000 Megabit pro Sekunde hochgehen, dann allerdings steigt der Preis auf etwa 140 Euro monatlich, während er normal so bei 45 Euro im Monat liegt. Und man kann dann auch noch für 5 Euro mehr Geschäftskundentarif nehmen. Wenn man tatsächlich von zu Hause arbeitet, egal ob freiberuflich oder nur als Homeoffice, ist das durchaus sinnvoll, denn dann werden Probleme schnell behoben, wenn man sonst schon einmal einen Monat warten kann. Und bei den Glasfasertarifen kriegt man sogar noch einen 5G-Mobilfunk-Backup dazu. Das heißt, wenn die Leitung ausfällt, steigt das Ganze automatisch auf Funk um. Setzt allerdings voraus, dass an dem Standort 5G ist, was übrigens auch davon abhängt, ob dort Glasfaser verlegt ist. Die 5G-Basisstationen werden nämlich üblicherweise über Glasfaser angeschlossen und wo keine Glasfaser ist, da ist auch kein 5G, weil die sonst die Datenraten gar nicht zustande kriegen, die gebraucht werden. Also alles noch mit einem großen Ja, aber immerhin. Nach über 20 Jahren lässt sich also nun auch die Telekom auf die neue Glasfasertechnik ein. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Thank you.
Hochwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Heute sind wir auf zwei Frequenzen zu hören, wenn Sie uns auf Kurzwelle empfangen. Da wäre einmal die gewohnte 9670 kHz und parallel dazu 7380 kHz, jeweils mit gleichen Sendeleistungen und mit gleichen Antennen. Warum wir das machen? Weil wir herausfinden wollen, auf welchem Band mittelfristig der beste Empfang in möglichst großen Teilen des Zielgebiets zu erwarten ist. Durch die Ausbreitungsverhältnisse im Sommer und immer weiter abnehmender Sonnenaktivität wird bald die 9670 kHz nicht mehr zu halten sein. Die Veränderungen in der Ionosphäre beschäftigen jede Woche auch unseren Spezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Und wir sind gespannt, zu welchen Schlüssen er in dieser Woche gekommen ist.
Diese Sonne macht dieser Tage wieder mal viel Spaß, denn wir stecken in einer der Aktivitätsphasen, die durchaus typisch sind für diesen Abschnitt des solaren Aktivitätszyklus. Das ist so ein bisschen wie das Stottern eines Benzinmotors, wenn ihm so langsam der Kraftstoff ausgeht. Aber mittelfristig ist klar, dass die Sonnenaktivität weiter abnimmt. Der 90-Tage-Durchschnitt des solaren Flux hat seit Jahresbeginn 25 Einheiten verloren und liegt aktuell zwischen 120 und 130. Dort hält er sich aber nun schon einige Wochen, weil der Motor eben wieder mal angesprungen ist. Letzte Woche stieg der Flux daher auf knapp 150 Einheiten. Verursacht hat das vor allem die größte aktuell auf der Sonne sichtbare aktive Region mit der schönen Nummer 4455. Die produzierte am Dienstag an ihrer Vorderflanke 3 M-Flares und am Mittwoch 3 weitere Flares, von denen 2 gerade noch nicht die X-Klasse erreichten und eines gerade soeben. Auch wenn das die Grenzfrequenz nicht massiv in die Höhe trieb, so sorgte es tagsüber für ein gut einsatzfähiges 15 Meter Band, 20 Meter war fast rund um die Uhr nutzbar. Allerdings lösten diese Flares auch 3 koronale Masseauswürfe aus und das in einer Situation, wo die Lage der aktiven Region diese Plasmawolken Richtung Erde schickt. Die dritte Plasmawolke holte dabei wahrscheinlich die vor ihr laufende ein, ein Ereignis, das gerne mit dem ebenso bildhaften wie unpassenden Begriff eines Cannibal-CME beschrieben wird. Plasmawolken fressen sich nicht gegenseitig auf, sie können sich vielmehr verstärken. Deswegen führen genau solche Kombinationen bei uns auf der Erde zu den ganz großen Magnetstürmen. Zum Redaktionsschluss dieses Berichts am Freitagvormittag war die Ankunft dieses Gebildes allerdings überfällig. Freitag früh traf die Stoßwelle des ersten Ereignisses ein, die blieb aber ohne Folgen. Noch stehen nun die Ankunft der anderen beiden Plasmawolken aus, mit der Möglichkeit eines starken Magnetstroms am Freitag und Samstag, der dann auch das Polarlicht wieder weit nach Süden tragen würde. Die Aktivität der Region 4455 hat inzwischen deutlich abgenommen. Am Montag wandert sie auf die Sonnenrückseite. Just an diesem Tag wird eine andere, größere aktive Region auf die Vorderseite drehen. 3 weitere Regionen entwickeln sich aktuell. Der solare Flux wird daher weiter erhöht bleiben in einem Bereich zwischen 130 und 160 Einheiten. Für den Wochenbeginn werden keine weiteren erdgerichteten Plasmawolken erwartet und auch bei den koronalen Löchern ist frühestens zum Ende der Woche hin mit neuen Störungen zu rechnen. In der Woche dürfen wir daher mit einem ruhigen bis leicht aktiven Magnetfeld rechnen. Sollte eine der sich gerade entwickelnden Regionen explosiv werden, kann es ab der Wochenmitte allerdings ruppiger werden. An den ruhigen Tagen setzen sich die typischen Sommerbedingungen fort. 20 und 17 Meter sind die zuverlässigsten Bänder. 15 Meter dürfte die meiste Zeit funktionieren. Bei Sporadik E geht es im Moment so richtig ab, insbesondere auch auf dem 6 Meter Band. Da lohnt definitiv mal ein Blick. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.